Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Ostergruß gilt allen Menschen, die die nachfolgenden Ausführungen hören, lesen oder sehen, besonders den Gemeindegliedern unserer Kirchgemeinden Kirchbackendorf und Triebsees. Heute am Ostermontag möchte ich ein paar Gedanken zu einem Text aus Lukas 24, den Versen 36 bis 49, mit Ihnen teilen. Die Straßen in den Städten sind fast menschenleer. Auf den Autobahnen sind so wenig Autos wie schon lange nicht mehr unterwegs, wo doch sonst in diesen Tagen viele Staus entstehen. Die Urlaubspläne sind geplatzt, weil die Flugzeuge nicht fliegen und die Kreuzfahrtschiffe einen sicheren Hafen aufgesucht haben, statt ihre Gäste in die Welt hinauszubringen. Einige Airlines denken schon über den Verkauf von Flugzeugen nach oder wollen sich ganz auflösen. Was ist los in dieser Welt unserer Tage? Haben Sie auch Angst davor? Und das alles zu Ostern, dem sonst so lebendigen Fest, dem höchsten Fest der Christen. Selbst die Kirchen bleiben leer, die Predigten finden vor leeren Bänken statt. Die wenigen Musiker und Sänger stehen mit 2 Meter Abstand voneinander, ein Chor sieht eigentlich anders aus. Die Börsenkurse auf Talfahrt, die Bilanzen von gestern, Makulatur. Statt einer schwarzen Null werden es dieses Jahr viele, zig oder sogar hunderte Milliarden Schulden werden. Allgegenwärtig die Sorge um die eigene Gesundheit und die der Lieben in der Familie. Wie wird es mit meiner Arbeit sein? Wann kommen meine Kinder zu Besuch? Wann kann ich wieder meine Eltern besuchen? Fragen über Fragen, die zurzeit wohl kaum jemand seriös beantworten kann. Trotzdem sind sie da und machen viele von uns unruhig und ängstlich. Wir Menschen müssen in diesen Tagen erkennen, wie wenig sicher all unsere vermeintlichen Sicherheiten sind, wie wenig wir uns auf unser Vorsorgen verlassen können. Ich lese nun aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 24. Kapitel, die Verse 36 bis 49. Als sie, Jesu Jünger, aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht ihr meine Hände und meine Füße? Ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber immer noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Soweit der Text. Waren die Jünger Jesu nicht in einer ähnlichen Situation wie wir heute? Auch sie hatten Pläne, hatten sich die Zukunft mit Jesus ganz anders vorgestellt. Nun war er hingerichtet worden, gestorben, zuvor verspottet und gequält. Warum dieser schreckliche Tod? Er war doch unschuldig. Das Einzige, was noch möglich gewesen war, er ist wenigstens in ein Grab gelegt worden. Was nun wird aus uns, seinen Nachfolgern werden? Werden diejenigen, die ihn getötet haben, nun Ruhe geben? Oder werden sie uns auch verfolgen und töten? Wenn nicht, können wir unsere Arbeit aufnehmen? Wovon werden wir leben? Dann gibt es noch diese Gerüchte der Frauen und einzelner anderer. Sie hätten Jesus lebendig gesehen. Er hätte mit ihnen gesprochen. Und nun kommen diese zwei aus Emmaus zurück und erzählen, auch sie wären Jesus begegnet. Was soll das werden? Wir haben die Türen des Hauses verschlossen. Wir haben einfach Angst. Und dann, plötzlich ist er selbst da. Mitten in die Sorgen und Fragen der Jünger tritt Jesus hinein. Ist das wahr? Sehen wir einen Geist? Kann es sein? Fragen sie sich. Lukas lässt es offen, wie Jesus durch die wohlverschlossene Tür hereinkam. Einige Dinge, die uns in der Bibel berichtet werden, werden ein Geheimnis bleiben. Und Lukas gibt sich auch keine Mühe, dies zu erklären, weil es nicht wichtig ist. Auch die Jünger fragen nicht danach. Jesus selbst zeigt ihnen dann die Beweise dafür, dass er es wirklich ist. Und dann fängt er noch einmal von vorne mit ihnen an. Er erklärt ihnen aus dem Rückblick auf die Geschehnisse, die Ereignisse der letzten Tage und erinnert an die Gespräche, die er früher schon mit ihnen geführt hat. Wir erinnern uns mit den Jüngern gemeinsam. Am Karfreitag. Ja, der Herr Jesus war unschuldig. Nicht, dass Pontius Pilatus das nur festgestellt hätte. Sein Vater, Gott selber, sagt nach Jesu Taufe: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Nachzulesen im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 11. Gott hat ihn diesen schweren Weg gehen lassen, weil er der Einzige ist, der ohne Schuld, die Bibel sagt, ohne Sünde war. Die Bibel zeigt uns sehr eindringlich, dass die Sünde den Tod nach sich zieht. Unter Sünde versteht sie die Trennung von Gott, die Abkehr des Menschen von ihm. Es sind vordergründig nicht die kleinen Sünden, die wir begehen, sondern ist die Beantwortung der grundsätzlichen Fragen: Will ich mein Leben unter die Führung Gottes stellen? Will ich mich von ihm leiten lassen, die über Leben und Tod entscheidet? Viele mögen es nicht gerne hören. Jedoch die Bibel sagt uns, bei aller Mühe, die ein Mensch sich gibt, wird es am Ende nicht reichen. Gott macht in Punkt Sünde keine Kompromisse. Paulus fasst es in Römer 3, Vers 23 so zusammen: Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Trotzdem liebt Gott seine Menschen und möchte, dass zwischen ihm und ihnen wieder alles in Ordnung kommt. Deshalb kommt er durch Jesus Christus in diese Welt und nimmt selbst die gesamte Schuld aller Menschen auf sich. Deshalb ruft Jesus am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war in diesem Moment tatsächlich der sündigste Mensch auf der ganzen Erde. Paulus wird später im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel im Vers 21 sagen: Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Der vorhin angefangene Satz, Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den Sie vor Gott haben sollen, geht wie folgt weiter. Und werden ohne Verdienst gerecht, aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Jesus hat den Schmutz dieser Welt, die Verbrechen, die tausendfachen Morde, die Lügen, die Beleidigungen, die vielen Grausamkeiten, Betrügereien, aber auch die Rebellion gegen Gott, die Verleugnung seiner Existenz, am Karfreitag am Kreuz auf sich genommen. Dafür musste er sterben. Was die Jünger bisher nicht begriffen hatten, war, dass dieser Tod nicht der Schlusspunkt, sondern dass er ein Doppelpunkt gewesen ist. Denn die Geschichte mit Jesus geht weiter und darum feiern wir Ostern. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Langsam begreifen es auch seine Jünger. In unserem Text steht zwar nichts mehr davon, aber die Emmaus-Jünger, die ihm zuvor ebenfalls begegnet sind und ihn zunächst nicht erkannt haben, sagen am Ende, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Vielleicht etwas verständlicher, Stück für Stück erkannten wir, was Jesus vor seinem Tod gemeint hat, wenn er uns das alles schon angedeutet hat. Dieses Osterfest wird Sie und mich neu daran erinnern, Gott liebt mich, Gott liebt jeden Menschen. Er möchte, dass wir bei ihm bleiben, dass wir unser Leben unter seine Führung stellen und so auch seine Vergebung jeden Tag neu erfahren können. Es gibt jedoch eine Bedingung für das Wirksamwerden seiner Vergebung. Ich will es einmal so erklären. Er ist etwas aus der Mode gekommen, aber die meisten kennen ihn noch, den Scheck. Ein Scheck ist ein unbedingtes Zahlungsversprechen über eine bestimmte Summe Geld. Um an das Geld zu kommen, muss man allerdings zur Bank gehen und diesen Scheck einlösen. Zu Ostern hat Gott diesen Scheck ausgestellt. Jesus hat ihn mit seinem Leben bezahlt. Lassen Sie ihn nicht zwischen den Sorgen, den Ängsten oder auch wegen der scheinbaren Sicherheit oder zwischen den Zweifeln oder wegen der Zeitnot liegen und in Vergessenheit geraten. Seit Ostern darf jeder diesen Scheck einlösen. Weil es nicht ganz von alleine geschieht, weil viele Menschen davon gar nichts wissen, hat Jesus auch noch gleich eine Aufgabe für seine Jünger und ich glaube auch für uns. Er schickt sie zu den Völkern, um das Angebot Gottes bekannt zu machen. In Jerusalem sollen sie beginnen. Über 2000 Jahre ist diese Osterbotschaft, Gott will, dass wir leben. Er will die Versöhnung, nun um die Welt gegangen. Sie ist auch bei uns angekommen. Tragen wir sie weiter zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu denen, die hier in unser Land kommen und sie nicht kennen. Aber was ist nun mit unseren Ängsten und Sorgen von heute, von jetzt? Sind sie einfach weg? Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Deswegen gibt Jesus den Jüngern noch etwas mit auf den Weg. Sie sollen noch einen Moment warten und in Jerusalem bleiben. Jesus wird in Zukunft nicht mehr leibhaftig unter ihnen sein. Darum verspricht er ihnen Kraft von oben. Die Bibel nennt diese Kraft auch der Heilige Geist. Es ist die Kraft, die man nur erleben kann, wenn man mit Gott in Verbindung steht. Sie wird von ihm geschenkt. Die Probleme, Ängste und Fragen können dann von einer anderen Perspektive angegangen werden. Ich muss nicht mehr fragen, wie kann ich das lösen? Wie wird es werden? Sondern ich kann fragen, Wie wird Gott mich hindurchtragen? Wie werden wir in der Gemeinschaft mit ihm und anderen Menschen damit fertig? Durch Ostern hat selbst der Tod seinen Schrecken verloren, weil er nicht mehr endgültig ist, weil er nicht mehr das Ende ist. Der Tod ist nicht der Sieger, sondern das Leben. Aus dieser Perspektive haben wir wieder eine Perspektive, haben wir wieder eine Zukunft. Ein neues Leben wartet auf einen jeden, der sich auf Gott einlässt. Jesus ist vorausgegangen und hat seinen Leuten eine Aufgabe zugeteilt, die heißt: Macht das Ostergeschehen bekannt. Und als Folge der Gemeinschaft mit Gott wird dann auch ein neues Verhältnis zu unseren Mitmenschen erwachsen. Dies kann im Heute und Jetzt wiederum heißen: Haltet Gemeinschaft, auch wenn körperlicher Abstand geboten ist. Lasst keinen alleine, tröstet einander über die Wege, die möglich sind. Helft einander in den täglichen Dingen des Alltags. Achtet die, die in dieser Zeit besonders viel leisten müssen. Unterstützt die Menschen, die täglich Entscheidungen treffen müssen, und betet für sie, dass sie in Verantwortung für viele die richtigen Entscheidungen treffen. Sortiert die Menschen nicht in Schubladen ein. Jeder Mensch ist ein Original, von Gott geliebt. Es gibt keine Leistungsträger der Gesellschaft oder des Unternehmens, als wären sie ein Bauteil einer Maschine. Es gibt Menschen, die sich einbringen, die Verantwortung tragen, die gute Ideen haben, aber es sind Menschen. Es gibt keine, die da oben, sondern es gibt Menschen, die Entscheidungen treffen, die auch Verantwortung übernehmen, die andere führen können. Es gibt auch keine, die da unten, sondern es gibt Menschen, die jeden Tag ihre Arbeit machen, auch wenn sie sich vielleicht nicht um die große Politik kümmern. Sie sind wichtig, wie wir es in diesen Tagen merken. Nicht jeder, der nachdenkt und Fragen stellt, ist gefährlich. Wir merken in diesen Tagen, dass viele bisherige eingefahrene Wege falsch waren und es ein Umdenken geben muss. Seien wir dankbar, dass es Menschen gibt, die auch mal querdenken. Ich freue mich, dass viele schon sagen, das muss in Zukunft aber anders werden. Das Osterereignis hat die Welt verändert. Durch Ostern hat das Leben wieder ein Ziel. Aus dieser Perspektive kann sich ein jeder auch an der erwachenden Natur in diesen Tagen erfreuen. So ist das beginnende Grünen und Blühen ein Hoffnungszeichen für das Leben. Ich wünsche allen eine gesegnete Osterzeit. Bleiben Sie Gott befohlen. Der Herr segne Sie. Ihr Bernhard Weiß.